Herzlich willkommen zur 306. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind zurück in Schottland und müssen über nackte Männer, Menschen, Fluchen, Ficken und Koks reden. Bevor wir gleich unsere Penisse auf den Kopierer legen, sprechen wir für euch über den Film Filth.
Filth.
Oder in Deutsch?
Drecksau.
Drecksau. Mit mir hier Detective Superintendent Robert Krüger.
Hallo. Und der Hauptverdächtige in dem Mordfall für die Unterführung, Stefan Giesbert.
Hallo. Ich war's aber nicht.
Wer weiß. Ich glaube, der kann nicht.
Worum ging's?
Das kann ja kaum einer aussprechen.
Ja.
Ja.
Ich sollte nicht so viel atmen. Ich atme immer ins Mikro rein, merke ich gerade.
Ja, weil du das so von unten, dann ist das, deshalb habe ich das so von vorne.
Kannst du meine Spur mal kurz tot machen? Da stelle ich es mir neu ein.
Mach nur. Ich mache das in der Postbot tot. Wir streamen ja nicht live. Ich kann das ja dann später.
Ach so, ja gut. Also ihr hört mich jetzt kurz nicht, weil ich mein Mikro neu einstelle.
Ja, und ich fasse mal zusammen. Also Drecksau, ja. Ein Film, wie soll man das zusammenfassen? Also wir haben ein Ehepaar. Sie ist der sexy Vamp und er ist ein Polizist in Schottland, in einem kleinen, ich weiß nicht, wird das thematisiert, wo wir sind? Ist nicht so wichtig, oder? Ist so eine Kleinstadt.
Ich glaube, sie sind in Amber.
Okay, dann ist es eine Großstadt. Aber irgendwie kommt es kleinstädtisch rüber irgendwie.
Provinziell?
Ja,
provinziell. Aber vielleicht sind sie auch in so einer Vorstadt oder so.
Gut, egal. Jedenfalls, er ist Polizist, ziemlich erfolgreich. Es steht eine Beförderung im Raum zum Inspektor, glaube ich. Und, oder
irgend so eine.
Egal, es ist ein MacGuffin im Raum, den genau. Alle haben wollen. Und die Kandidaten, die da noch in Frage kommen um ihn rum, sind halt seine Kollegen aus seiner Abteilung. Oh. Und er hat jetzt den unbedingten Willen, weil seine Frau auch ihn ein bisschen unter Druck setzt, mit im Grunde mit Sexentzug droht. So kann man das zumindest verstehen. Weil diese Familie eben oder diese beiden eben immer erfolgreich sind. Die sind immer die Besten, die sind immer erfolgreich, die kriegen immer, was sie wollen. Und demzufolge kriegt er auch diese Beförderung und wenn er die nicht kriegt, dann Pech gehabt. Und deshalb fängt er an, in diesem Polizeialltag seine ganzen Kollegen gegeneinander auszuspielen, lauter Intrigen zu spinnen und lauter Dinge sozusagen, lauter so Setups zu bauen, die irgendwann für jeden einzelnen Kollegen irgendwie sozusagen, wie soll man sagen, also er baut immer so Dinge und in der Hoffnung, irgendwann kommt es dann raus und fällt negativ auf den Kollegen zurück irgendwie und verschafft ihm dann den Vorteil bei der Beförderung.
Aber er ist halt immer freundlich dabei.
Meist. Er ist immer freundlich, allerdings ist er auch immer so ein Schleimer. Also
ja,
ist,
so, ach ist so, ja, ne, nein, das möchte man nicht.
Man kann nicht so wirklich. Sympathie für ihn ist schwierig, würde ich sagen. Also er ist halt schon, weil wir als Zuschauer sehen ja, was er alles wirklich tut. Also
ja, und er erzählt uns ja. Also er erzählt halt im Off, das sollte man vielleicht noch sagen, erzählt von Anfang an eigentlich, erst erzählt sie ein bisschen im Off, dann erzählt er ein bisschen im Off, was jetzt so der Plan ist, was sie machen, was sie tun, warum sie die Besten sind und eben auch, wie er die Kollegen wahrnimmt und was er dann entsprechend mit den Kollegen vorhat und so. Das erklärt er einem immer so. Ja, als Erzähler.
Und er ist auch ein ganz großer Freund von Wahrscheinlichkeiten. So,
man sehr hat so lustig dieses, am Anfang.
Was weiß ich, die Kollegin ist hier die Kampflesbe und die hat eine Wahrscheinlichkeit von, weiß nicht, 4-1, mir die Beförderung streitig zu machen. Genau. Das da, der alte Ober, der ist eigentlich durch, ja, aber hat die und die Fähigkeit und das könnte eventuell, wenn das richtig spielt, könnte das doch noch schaffen, aber insgesamt 20-1.
Und, aber sonst kommt das Spielen ja kaum noch durch. Also diese Wahrscheinlichkeit gedöns.
Nee, aber
nur da, das ist aber lustig.
Nee, ja. Nee, zwischendurch bietet er immer mal wieder Leuten Wetten an oder so oder sagt halt Dinge.
Ja,
er
ja,
schätzt stimmt, immer alles stimmt. So in Wahrscheinlichkeiten ein. Das ist so sein Ding. Obwohl du hast schon recht, es verblasst dann ein bisschen danach. Am Anfang macht er das mehr als gegen Ende. Was wir vielleicht noch erwähnen müssen: Der Film hat eine wahnsinnige Obsession mit Fotzen, Penissen, Schwänzen, Ficken, Arschficken. Alles, was ihr euch so denken könnt, was unter die Gürtellinie geht. Und das ist ein bisschen der anstrengende Teil. Am Anfang ist es fast noch lustig. Irgendwann, finde ich, ermüdet es einen dann.
Ja, es wird halt.
Es wird auch wahnsinnig viel gevögelt.
Das ja, aber es ist auch verbal schon immer das zentrale Thema. Also es ist nicht so, dass es dass nur dauernd nackte Leute kopulieren, sondern es wird halt auch dann zusätzlich noch dauernd darüber geredet, wenn sie mal gerade nicht irgendwo in der Kiste sind.
Das stimmt.
Also wenn er nicht mal irgendeinen wieder abschleppt.
Also er ist auch ein großer Schwerenöter, der irgendwie immer was weiß ich, die Frau vom Kollegen oder so gerade am Durchnehmen ist und wir müssen das dann auch jedes Mal sehen und müssen das jedes Mal komplett anschauen und teilweise sind es auch nicht so attraktive Leute.
Insgesamt. Du hast ja gestern schon sehr schön, oder? Also, ja, stimmt, wir waren gestern im Kino. Wir nehmen schon Donnerstag auf. Das ist ja ganz schön strebsam von uns.
Ja, ist halt Feiertag, ne? Bietet sich an.
Ja, genau. Anstatt zu feiern, nehmen wir Podcasts auf.
Richtig.
Na gut, du bist dann nicht mehr da, aber das braucht ja niemand zu wissen.
Am Wochenende, ja.
Wenn die Hörer die Folge hören.
Bin ich gerade betrunken.
Dann bist du in Berlin.
Richtig.
Dann könnte man dich antwittern und sagen: Hier, in welcher Bar fällst du heute Abend rum? Und dann kann man mit dir ein Trinken gehen. Besteht zumindest die Chance.
Das, ja, wenn man in Berlin ist, wäre das möglich.
Bist du nur Dienstagabend oder auch Mittwochabend betrunken in Berlin?
Ich bin Montagabend, Dienstagabend und wahrscheinlich auch Sonntagabend.
Das hören die Hörer aber nicht. Die hören frühestens Dienstagmorgen.
Das ist richtig. Dann nur Dienstagabend, weil Mittwochabend bin ich schon wieder auf dem Heimweg.
Ah, das ist aber schade.
Ja. Ja, also. Gut, zurück zum Thema. Wie soll ich sagen? Der Film erschafft einen Haufen Typen auf eine Art. Also ich denke da jetzt beispielsweise an den Kollegen mit den enorm dicken Brillen.
Ja.
Der hat so...
das ist einer aus seiner Loge, das ist kein Kollege. Hä? Der ist doch Steuerprüfer. Ach,
stimmt,
oder
stimmt
so.
Der ist der Wirtschaftsprüfer, genau. Okay, aber den kennt er irgendwie von den Freimaurern und das ist einfach eine Type, die von diesem Film erschaffen wird. Ja, also natürlich ist es eine Type, die man irgendwie kennt, so das graue Mäuschen in Form des kleinen, viel zu klein geratenen, etwas zu dick geratenen Mannes mit den viel zu dicken Brillen, der immer Polunder trägt und im Grunde so aussieht, als ob man sagt würde, also der kriegt keine Frau. Aber er hat eine.
Genau, oh, und was für eine?
Ja, die ist halt auch schon über ihre besten Jahre drüber.
Ja, aber wenn man sich vorstellt, wie es früher war, als sie vielleicht geheiratet haben.
Dann war das mal ein Feger, vermutlich.
Hm. Ich mach den Scherz nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Scherz von Christoph nochmal wiederhole mit dem
Eingießen,
das alle hören können. Nee, aber als ich es letzte Woche gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, ich kann mir vorstellen, wie lustig das ist, aber wenn man es hört, das geht so.
ich fährst ja nachher noch zum Christoph, ich kann's ja mit ihm ausdiskutieren.
Werde ich machen, ja, ausgiebig. Was ist das denn?
Ah ja, Mischmasch muss man übrigens so ein bisschen aufrühren, weil da setzt sich sonst was ab.
Ja, ja. Ich habe es jetzt unten abgesetzt.
Ja, ist ja egal, lass drin.
Ja. Schön die Hefe am Schluss noch reingießen.
Die Hefe in der Cola. Mhm. Schon recht. Aber dieser Typ, der da erschaffen wurde, der ist insofern toll, als dass er dann auch in dem entsprechenden Setting auftaucht. Also wenn wir zu dem nach Hause gehen, dann ist da alles so...
Wie es da sein soll,
genau. Wie es da sein soll, von der Frau alles, dekoriert, ja. mit Leopardenfell, Unterwäsche mit Leopardenfell,
Teppich.
Ja, also oder dann halt Stoffbezüge auf dem Sofa, überall ist Leoparden, dann steht so ein Porzellan-Leopard in der Wohnung. Also diese ganze Wohnung ist im Grunde ein einziger Production-Design-Orgasmus für jemanden, der sich vorstellt, wie statten wir das jetzt aus, dass es vollkommen over the top ist. Und das passt super.
Ich finde, vieles in dem Film ist so. Auch dieses langweilige, vermeintlich langweilige Polizeikommissariat oder Polizeistation, wo die sind. Aber das ist auch so schön, die Schreibtische sind so schön übervoll und die Wände sind so komisch behangen und es ist oft so, das ist so.
Und wenn man dann im Hintergrund mal plötzlich entdeckt, oh, da hängt ein 2001 Odyssee im Weltall-Plakat an der Wand, hat man noch ungefähr 2 Sekunden Zeit, bis der Protagonist
drauf
zeigt und sagt, oh, neues Poster.
Ja, geil.
Und du denkst so, ja, okay, den hätte ich jetzt vielleicht nicht drauf hingewiesen, weil
ich fand das schön so.
Der Chief Inspector da, der Oberhäuptling von dieser Polizeistation, will halt eigentlich Drehbuchautor werden und liest dann dauernd so Bücher und hat immer Filmplakate an der Wand.
Ja, das Problem ist jetzt nur, in unserer Beschreibung, wir erzählen jetzt ein paar Szenen, aber worum geht's?
Das trifft den Film noch nicht wirklich.
Nee, gar nicht. Das ist halt fernab von dem, was...
Also worum geht's? Der Typ hat unter dem Druck, unter dem er steht, und ich meine, er hat auch noch ein dunkles Geheimnis, was wir nicht verraten dürfen.
Ja.
Aber unter
was der ich Druck, ehrlich gesagt auch nicht richtig verstanden habe, als ich wieder rausgegangen bin.
Das lässt einen ein bisschen mit mehreren Interpretationsmöglichkeiten zurück und man...
ja.
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 Es ist auch ein bisschen, finde ich, am Ende mit der groben Zange hingebogen, dass es noch passt.
Ja.
Naja. Ist nicht so wirklich 100%.
Es ist halt ein erfundener Film, ist nicht die Realität.
Sind sie das nicht alle?
Ja, stimmt.
Naja, gut, jedenfalls, der Druck, unter dem er steht, diese Beförderung zu kriegen und die ganzen Dinge, die er sich ausdenkt, die laufen ihm dann irgendwann aus dem Ruder und es ist so ein bisschen das Abrutschen ins endgültige Arschloch sein. Also irgendwann entgleitet ihm sein ganzer Vorgang so weit, dass er auch menschlich irgendwann tatsächlich der Arsch wird, der quasi in den Handlungen, die er da tut, so angelegt ist. Also irgendwann, am Anfang hast du das Gefühl, er steht da noch drüber. Er wendet halt so ein paar Tricks an, aber eigentlich ist er ein netter Kerl.
Da wirkt er für mich so ein bisschen wie der Charakter Patrick Bateman in American Psycho.
Ja.
So, die Leute beeinflussen, die Leute taxieren, genau wissen was, freundlich sein, falsches Spiel spielen, so.
Ja, aber man ist dann immer aalglatt und immer Herr der Lage. Und genau, ja, die zwei Sachen gehen ihm dann irgendwann ab. Er ist dann irgendwann nicht mehr aalglatt, er ist dann irgendwann einfach nur noch ein 7 Tage nicht mehr geduschter, stinkender, fetthaariger
Der geht Ekel. Nicht duschen, oder?
Nee, es ist dann auch die eine kathartische Szene am Ende, wo er dann endlich mal unter der Dusche steht und du es auch siehst.
Ja, genau.
Wo ich dann endlich dachte, so, na, darauf haben wir ja jetzt lange gewartet, dass du endlich mal wieder sauber bist. Und dieses immer Herr der Lage ist ja am Anfang des Films absolut. Am Anfang ist er immer Herr der Lage und es geht irgendwann verloren und es entgleitet ihm dann wirklich. Wir können natürlich jetzt nicht zum Ende erzählen, was am Ende rauskommt, aber.
Und auch warum und wie und so.
Genau.
Das ist halt ganz schwierig. Worüber wir vielleicht reden sollten, ist, wie es dargestellt wird. Das ist eben nicht so. Also das fand ich jetzt. Ja, es war nicht neu, natürlich hat man es irgendwie schon gesehen, aber es war halt anders als in der klassischen Art und Weise, dass so einfach erzählt wird, sondern es ist mehr so, dass man erlebt, was er sieht. Dass man seine, also auch aus seinen Augen, aus seinen Fantasien, seinen Wahrnehmungen, dass man die mitbekommt. Ach, du
meinst diese, ja, okay.
Er hat, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber.
Ja, aber man hat manchmal so First-Person-Momente.
Ja, so. Wo man sich auch echt manchmal ganz schön erschrecken muss. Also ich jedenfalls.
Ja, der abgebrühte Horrorfan wird an der Stelle sagen, gähn, aber
ja.
Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Horrorfilm ist, also ganz,
nee,
versteh mich nicht falsch. Nicht. Aber diese First-Person-Momente sind so ein. Mit seinem Verfall, sage ich mal, in Anführungszeichen, bringen die mal ganz bildlich auf den Punkt, wie es ihm an der Stelle dann geht oder was er dann so erlebt. Ich muss dann jetzt aber doch mal zur Kritik überschwenken, denn mir ging der Film mit seinem Fünftklässler-Humor ständig Ficken, Pisse,
ja, es wird halt Schotze, mehr irgendwas härter.
Zu also sagen.
Er ist immer
ging er mir irgendwann auf den Keks, weil eigentlich die darunter liegende Geschichte ist ja durchaus ernst. Aber er versucht sich zu inszenieren wie eine Komödie, die andauernd Sex und Verwandtes ins Spiel bringt.
Die immer vermeintlich lustig ist oder also eben diesen, ja, Fünftklässler-Humor.
Genau. Und
früher haben wir, glaube ich, gesagt Penela-Humor, aber das sind andere Zeiten gewesen.
Und das geht nicht so richtig zusammen. Also das zieht nicht richtig. Wenn er und auch diese Art, wie der Humor eingesetzt ist, ist halt so oft und so dauerhaft werden wir damit befeuert. In jeder zweiten Szene und wenn gerade keine nackten Brüste zu sehen sind oder fotokopierte Schwänze, dann
aber schön alle gezeigt.
Ja, natürlich.
Da hast du gemeint, ach ja, das europäische Kino. Naja, gut.
Die ein oder andere Szene verfehlt natürlich nicht, dass man lachen muss. Da gibt's durchaus einige in dem Film, die lustig sind. Aber oftmals bleibt dann das Lachen auch entweder im Hals stecken oder es ist dann einfach irgendwie auch zu viel und nicht mehr lustig. Und ich glaube nicht, dass es darauf angelegt war, dass es dann nicht mehr lustig ist, sondern ich glaube, der Film glaubt schon, dass wir das jetzt witzig finden, dass der die ganze Zeit so redet.
Ja, aber an manchen Stellen kommt es dann einfach.
Es kommt dann einfach aufgesetzt.
Und es kommt dann halt auch zu ernst durch. Also wenn dann irgendwie so die wirkliche Tragweite von all dem, was jetzt hier gerade passiert ist, durchkommt, da finde ich dann immer so,
Ja, und er kann halt nicht, also jetzt
nicht so
beispielsweise die Szene, ohne jetzt groß zu spoilern, nur damit du weißt, wovon ich spreche. Die Szene, wo er mit der Kollegin dann am Schluss schon ziemlich gegen Ende in dem Treppenhaus sitzt.
Genau.
Irgendwann hat er dann so, das ist so wie manisch-depressiv, ja. Er schwankt dann so hin und her und von dem einen ins andere. Und wenn er dann wieder im Grunde das Arschloch rauskehrt, ihr gegenüber, dann fehlen ihm wieder die Worte, er kann sie wieder nur eine verfickte, hinterfotzige Dreckschlampen, irgendwas Bitch nennen.
Genau.
Aber diese ganze Wortwahl, die er da immer findet, es geht über Kraftausdrücke nicht hinaus. Er kann nichts anderes an der Stelle. Und das ist der ganze Film so. Er bringt nie mal einen Satz zu Wege, der irgendwie oder eine Kritik an irgendjemanden oder eine Beleidigung, die irgendwie gewitzt oder irgendwas wäre. Nee, es ist immer, er bezeichnet sich immer alle nur als irgendwas unter der Gürtellinie.
Und vielleicht ist das die Art, wie man sich dort, wo er kommt,
beleidigt. Ja, keine Ahnung. Es blieb mir irgendwie dann doch zu eindimensional, was das anging. Obwohl die Szene an sich ja irgendwie so ein Schlüsselmoment war, wo man dachte so, ey, kippt er jetzt?
Ich wollte kurz meinen Schlüssel rausholen. Und
du hast deinen imaginären Schlüssel geschwenkt im Kino. Ich hab's gesehen.
Ich würde jetzt gern wissen, wo ich jetzt gerade meinen Schlüssel hingelegt habe.
Kurzer Panikmoment. Stefan hat diesen Hilfe, ich habe meinen Schlüssel nicht. Moment, und wenn da jetzt dieser Moment anhält, dann schneiden wir hier mal.
Nö, ach, den finden wir schon wieder.
Okay.
Ich habe wahrscheinlich hier irgendwo in der Wohnung rumgefeuert.
So groß ist meine Wohnung nicht, keine Ahnung, wo du ihn hingefeuert hast.
Finden wir.
Ja. Ja, ich fand auch den Hauptdarsteller ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig überzeugend. Also der spielt immer so.
Er sah ein bisschen aus wie.
Wie Leo DiCaprio.
Fandst du?
Ich finde schon, in manchen Szenen sieht er echt aus wie Leo DiCaprio. Ich glaube, entweder ist das der, wo wir schon mal...
Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie der hier Russell Crowe für Arme.
Ja, so, vielleicht auch
Russell Crowe. Also vielleicht sieht er in Wirklichkeit gar nicht aus wie Russell Crowe, aber er hat sich dann...
Du machst das übrigens mit Absicht, nicht, dass die Hörer jetzt gleich schreiben, den spricht man ganz anders aus.
Ja. Madame Nathalie. So er lässt sich ein Bart wachsen und trainiert auch ein bisschen, aber er ist halt einfach nicht so gut trainiert und ist halt, der Bart sitzt auch nicht so gut.
Wir sprechen übrigens von James McAvoy.
Ach, der!
Ja, so heißt er halt. Kann man sich ja mal angucken. Ich finde, in manchen Momenten und von manchen Perspektiven ausgefilmt, sieht er durchaus aus wie DiCaprio. Ansonsten, ich fand den so, manchmal dieses Schleimige hat er ganz gut gespielt. Dann haben sie ihm oft so enorm tiefe Augenringe hingeschminkt, so lila, blau, rot. Ich weiß,
vielleicht haben sie auch 3 Tage durchgedreht und er war der Einzige, der nicht schlafen durfte.
Nee, ich fand es immer lustig, immer wenn er die Frau von dem Unfallopfer trifft.
Ja.
Das hat ihn ja immer traurig gemacht.
Ja.
Aber er hatte die Augenringe schon immer, bevor er die getroffen hat. Also er geht in die Szene rein und hat schon die Augenringe für den leidenden Gesichtsausdruck, der in ihm hochkommt, wenn die Szene zu Ende ist. Und in der Szene, wenn die Szene zu Ende ist, dann hast du halt die Großaufnahme und dann passt das dann, dass ihm plötzlich diese tief traurig unterlaufenden Augenringe da sind. Aber er hat die schon gehabt, als er in die Szene rein ist und da gab es gar keinen Grund dafür.
Ja.
Ja, egal. Also insgesamt irgendwie zündet das nicht. Es war mal eine Erfahrung, mal wieder so einen anderen Film zu sehen, weil der ist anders als wahnsinnig viel alles, was man so an Hollywood-Kino hingesetzt kriegt. Aber irgendwie zündet es bei mir nicht.
Ja, für mich hat es sich so ein bisschen angefühlt, als möchte jemand ein neues Format etablieren oder eine neue Art und Weise finden, wie man eine Geschichte erzählt oder wie man diese Tragödie, Tragikomödie, wie auch immer, erzählen möchte oder erzählen kann, also filmisch darstellen kann. Also so eben anders.
Ja. Also wir haben.
Aber also entweder haben wir es nicht verstanden, weil es bei uns nicht angekommen ist, weil wir einfach, weiß ich nicht lange genug mitgelacht haben oder zu lang gelacht haben, weil man hätte.
Lost in Translation, wir haben es ja auf Deutsch gesehen, keine Ahnung.
Kann auch sein, ja klar.
Die, ich habe am Anfang habe ich gedacht, es geht so ein bisschen so Richtung, wie der Film anfängt und er diese ganzen Setups macht, um seine Kollegen auszuspielen, dachte ich, es geht so ein bisschen Richtung, jetzt mal ganz lose von der Geschichte her entkoppelt, nur von dem Art, wie die Stimmung so ist, Richtung Ocean's 11 oder so. Wir klügeln, das wollte ich sagen, wir klügeln einen Plan aus, der ganz toll ist. Für jeden Gegenspieler haben wir irgendwie das passende Ding in der Hand, womit wir den dann und sozusagen aus dem Rennen schießen, um die Beförderung. Ja. Und man hat sich schon fast ein bisschen drauf gefreut, wie dann alles...
So eine Art Heist, ohne dass dann wirklich ein Verbrechen stattfindet.
Genau, und einfach nur, er ist so die coole Typen mit dem Anzug in der Hand, am Körper, der in der Hand. Ja, meistens hat er ihn in der Hand und nicht am Körper. Oder hat er irgendwas anderes in der Hand. Der in der Mitte steht und so die coole Strippenzieher-Persönlichkeit ist. Aber nur, dass ich da schon das Gefühl hatte, auch das wird nicht klappen. Also auch dazu
ist der Schauspieler... Ja gut, er geht ja dann eh ganz anders weiter.
Und genau. Aber trotzdem, ich hatte da schon das Gefühl, selbst wenn das Ziel wäre, der Schauspieler kriegt das einfach nicht... Der ist einfach nicht so cool. Der ist einfach nicht Brad Pitt. Und das hätte da schon nicht funktioniert. Gut, dann nimmt der Film eine andere Wendung und wird was ganz anderes. Aber... Mir hat es auch gefehlt, dass ich Sympathie für ihn aufbauen konnte. Ich fand ihn einfach spätestens nach 15 Minuten ein Arschloch.
Ja.
Und das ist auch nicht mehr weggegangen.
Nee, obwohl dann es natürlich Momente gibt, wo man gerne mal Gefühle für ihn hätte haben können sollen.
Hätte haben können sollen. Ja, also wir haben noch zwei einigermaßen Schauspieler, die man kennt, drin. Jamie Bell einmal. Aus Billy Elliot zum Beispiel bekannt. Er spielt nur einen Kollegen, ist nur eine relativ kleine Rolle. Und dann gibt's diesen, ich glaube, ich darf, na doch, man kann sagen, es ist sein Psychiater. Der hat hinten raus ein paar tolle Szenen, fand ich. Auch ein tolles Kostüm. Erinnert so ein bisschen an Doc Brown aus Back to the Future, gespielt von Jim Broadbent. Wo ich jetzt auch nicht sagen könnte, den kenne ich aus dem und dem Film, aber wenn man das Gesicht sieht, dann denkt man, ja, den kenne ich. Und der hat super gepasst in der Rolle. Also immer, wenn die Szenen mit dem waren, das fand ich toll.
Ja, gerade im zweiten Teil dann.
Ja, genau.
Ja. Wir tun es mit der Story schwer. Wie fandst du jetzt, abgesehen von der Story, so Sachen wie Kameraarbeit, Schnitt? Wir haben vorhin schon gesagt, dass uns das... Production Design recht gut gefallen hat.
Schnitt ist mir jetzt nicht weiter aufgefallen.
Echt? Ich fand den Schnitt so gut.
Okay, dann sag mal
was dazu. Weil das so schön schnell miteinander montiert war, Establishing Shots quasi komplett raus geschnitten. Also gab nicht so, wir zeigen jetzt erstmal, was passiert, sondern stimmt, du gehst rein, es geht weiter. Man geht auch gefühlt schon mitten in der Szene raus in die nächste Szene. Du weißt oft nicht, ist eine Minute vergangen, ist eine Stunde vergangen, ist ein Tag, ist eine Woche, ist ein Monat vergangen. Man versteht es erstmal. So mag ich das. Also wirklich gut montiert, schnell geschnitten, aber sehr nicht, rhythmisch.
Aber es drängt sich nicht in den Vordergrund. Also ich,
nein, überhaupt nicht, gar nicht.
Alles, was du jetzt sagst, würde ich sagen, stimmt. Aber es ist nicht so, dass du irgendwie so, dass der Schnitt versucht, so guck mal hier, was ich kann, sondern
nee,
einfach.
Er gibt dem ganzen Film ein sehr hohes Tempo.
Genau.
Also es ist zack, 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 es geht weiter, es treibt einen voran. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, es ist nicht Schnitt, aber es ist irgendwo in der Post-Production, habe ich das Gefühl, haben die so die ganzen Lichter überstrahlt. Oder sie haben es beim Filmen schon gemacht.
Ich weiß, du hast dich einmal so Lichter, aufgeregt an der Stelle.
Lichter. Fast alle Lichter waren überstrahlt. Ich hatte nämlich gestern irgendwie schon vorher ein bisschen Probleme mit meinen Kontaktlinsen und dann sieht das auch so aus. Wenn die Kontaktlinsen eintrocknen, dann ist alles so, als würde man durch einen Nebel schauen und dann überstrahlt natürlich alles so ein bisschen. Und das hat mich.
Corona ist um die Lichter rum, ne?
Genau. Ja. Und das hat mich total so, sind es jetzt die Linsen? Habe ich während des Films die Linse rausgemacht, wieder sauber gemacht und. Nee, aber es war halt der Film. Es war alles überstrahlt. Es war gefühlt auf fast allen Szenen Weichzeichner drauf. Oder das, mindestens bei den Frauen.
Das hat mich aufgeregt, ja, bei den Frauen. Und auch teilweise war es schlichtweg ein Fehler von der Kameraarbeit, dass der Fokus nicht richtig saß. Also, oder dass sie nicht hinterhergekommen sind. Also beispielsweise die Szene, wo die beiden Polizisten zu dem einen Typen in die Wohnung gehen und dem einschüchtern, damit er seinen Partner da verpfeift. in der Szene bewegen sich die Jungs immer mal wieder so auf die Kamera zu, von der Kamera weg, auf die Kamera zu. Und du siehst genau, die Schärfeebene bleibt einfach stehen. Und wenn er vorne aus der Schärfeebene rausspringt, dann ist er einfach wahnsinnig nah dran an der Kamera, ja, und einfach unscharf.
Ja.
Und die Schärfeebene ist dann auch nicht auf dem hinteren, sondern die ist einfach irgendwo.
Genau, es gab keinen Grund. Also wenn man dann so macht, dass die Leute halt immer in die Schärfeebene reinlaufen, wenn sie dran sind oder so.
Ja, nee.
Kann man ja schön machen als Effekt. Das ist ja ganz schick, aber
ich weiß nicht, warum das so gelaufen ist. Vielleicht waren, keine Ahnung, vielleicht war das einfach der beste Take vom Schauspielerischen her und da stimmte halt der Fokus nicht. Ne? Dann hat man den trotzdem genommen. Was auch immer. Aber das ist mir öfter im Film aufgefallen. Wenn bei der Frau, wenn seine Frau zu sehen ist, die hat ja immer sehr verführerische Dinge an, die läuft dann immer in Unterwäsche rum. Und da ist dieser Weichzeichner-Effekt ja geradezu
ganz fies.
Geradezu, der muss ja da fast sein, ja, damit sie halt noch traumsequenzartig, noch schöner wirkt.
Ja.
Und das funktioniert auch. Aber in anderen Szenen, die einfach auf der Straße spielen, wo sich zwei Polizisten unterhalten, erwarte ich, dass der verdammte Fokus da sitzt, wo er hingehört.
Und ja, und trotzdem haben die noch, also sie haben den Fokus nicht richtig getroffen, manchmal nicht immer, also das ist mir jetzt nicht so krass aufgefallen, aber sie haben halt trotzdem ein Weichzeichner drauf. Also das finde ich halt so, ja, okay.
Vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie mit irgendeinem...
Vielleicht haben wir eine schlechte Kopie gehabt, da hat jemand...
Oder ist es mit irgendwas Günstigerem produziert worden und wir sind jetzt so viel verwöhnt von diesen knallscharfen Hollywood-Kameras, so, die haben irgendwas verwendet, was nicht so... Ich weiß es nicht, es ist jetzt reine Spekulation.
Keine Ahnung.
Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der Kameramann wahnsinnig oft mit der Kamera richtig nah an ihn rangeht. Also er sind sehr viele Szenen drin, wo sein Kopf komplett die gesamte Leinwand ausfüllt und er richtig so reinkrabbelt quasi ins Kino geradezu. Und ich glaube, damit wollten sie irgendwie so eine Eindringlichkeit vermitteln und so eine unmittelbare Dings, aber irgendwie, ich fand das oft nervig. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, der rückt mir zu sehr auf die Pelle, der Typ.
Das ist mir, also mir gar nicht aufgefallen. Ich fand es nicht unangenehm. Ich mochte das. Oder nee, es ist mir nicht aufgefallen. Es ist nicht so, dass ich mochte, sondern ich habe es einfach nicht bemerkt.
Okay.
Ja. So, wenn du das in Punkte gießen musst. Oder wolltest du noch was sagen?
Nee, ich könnte noch so viel sagen, ich weiß es aber nicht.
Das ist schwierig, gell? Also man kommt nicht so richtig an den Film ran.
Ich gieße das mal in Punkte. 5,5.
Okay, ich bin bei 6,5.
Okay. Ich kann das jetzt auch nicht richtig begründen, warum ich nicht bei 6,5 bin. Einfach, weil insgesamt hatte der für mich positive Elemente, auch das Ende. Und diese eine Szene in der dunklen Gasse, wo sie in das Auto einsteigt und dann fahren sie weg und was dann passiert, sagen wir jetzt nicht. Da habe ich so gelacht. Das ist
das
so,
war so.
Aber es war auch irgendwie so creepy. Gleichzeitig war es creepy, als auch es auch extrem lustig war, weil es vollkommen unerwartet kam.
Ja, ja, ja.
Also der hatte so seine Momente.
Und dass du die Szene mochtest, erstaunlich.
Wir können da jetzt nicht weiter drüber reden, aber ja. es war ja nicht... Ja, kann man nicht,
nee,
hört man nicht drüber.
Kenn ich.
Aber gleichzeitig hat er mich auch so geärgert, weil er diesen Penela-Humor, wie du es vorhin so schön nochmal bezeichnet hast, einfach nicht lassen konnte und das ging mir auf den Keks. Nach einer Weile. Am Anfang dachte ich so, okay, ja, ist halt mal ein bisschen offenherziger, das wurde dann zum Selbstzweck. Ich habe zumindest niemanden gesehen, der gegangen ist.
Sehr wenig Leute.
Also sonst, wenn ja, schon als Einblendung kam, da ist wohl wahnsinnig viel deutsches Geld drin. Also da ist so deutsche Filmproduktionsfirmen und so weiter. Dann war so, wie immer in der Sneak. So. Die Leute mögen das nicht, wenn...
Deutsche Filme will
ja keiner sehen. Deutsche Filme will ja keiner. Die geben mir lieber einen Blockbuster oder einen Horrorfilm. Aber dann blieben sie doch alle.
Ja, und auch die Bewertung, da gibt es ja in den E-Kinos in Frankfurt, schmeißt man am Schluss immer seinen Zettel rein.
Dann hat man nur die Möglichkeit, Daumen hoch, Daumen runter oder Daumen schräg.
Genau.
Und die überwiegenden Dinger waren Mitte oder oben.
Genau, also, ja. Vielleicht ein Fünftel oder so. Als wir raus sind, sind dann natürlich hinter uns noch ein paar Leute gekommen. Und vielleicht ein Fünftel, die gesagt haben, oh, nee, will ich nicht.
Doch. Ich habe bei Mitte reingeschmissen. Und so ist das jetzt mit meinen Punkten auch.
Ja, es ist genau, man ist so unentschlossen. Vielleicht, wenn wir erst am nächsten Montag aufgenommen hätten oder Sonntagabend oder so, hätten wir nochmal drüber nachgedacht. Mich hat der Film nicht ganz losgelassen danach. Irgendwie, es war noch so in so einer komischen Stimmung dann. Einen halben Abend noch.
Nee,
ich musste noch kurz nach Los Santos gehen und ein bisschen aufräumen.
Das wollte ich, aber dann bin ich am Sofa eingeschlafen.
Ich habe nur ein paar Flugzeugmissionen und Buggy-Transporte gemacht.
Buggy-Transporte?
Ja, wenn du um den Flughafen gekauft hast als Trevor.
Ach, diese Buggys, ja, okay. Ja, da habe ich auch schon ein paar gemacht.
Das ist lustig, weil da kam man querfeld ein und der Buggy springt so gut und lässt sich schön wieder
aus. Gibt doch ordentlich Geld.
5.000.
Ja.
Ja, das ist ganz gut.
Klar, ich meine, kannst jetzt
anders. Nichts von kaufen, das ist halt doof. Ich muss mal wieder so ein Heist machen, wo es richtig Geld gibt. Naja, aber gut, wir wollten nicht jetzt die dritte Woche in Folge über GTA 5 reden.
Wir reden über das, was uns beschäftigt. Und im Moment ist das, glaube ich, immer noch GTA, oder?
Ja. Liebe Hörer, das habt ihr letzte Woche schon gesagt, dass ihr Homies braucht auf der PlayStation.
Ja, richtig. Ja. Also ich habe meinen PlayStation-Namen auch in mein About Me auf der Seite.
Wenn du nachher feststellst, wenn du mich hinzufügst, dass ich das auch bin, dann kannst du den ja mal kurz hinzufügen.
Kann ich machen, wenn ich dran denke.
Ja. Ja. Ich kann ihn nur jetzt nicht on air sagen, weil ich nicht weiß, ob ich es wirklich bin. Wenn nicht, wäre ja doof, wenn ich dann den PlayStation-Namen von jemand anders sagen würde.
Richtig, das wäre blöd. Dann kriegt er lauter Freunde und.
Ja. Aber ich hab ein paar Freunde. Und einer unserer Hörer hat mich auch schon auf hier Rockstar Social Club.
Ja, mich auch.
Dings hinzugefügt.
Ich habe mich auch schon einige gefunden.
Ja, sah gut.
Aber das geht irgendwie über Facebook, gell?
Wenn du so das habe ich nicht connected. Der Facebook habe ich nicht dazu genommen.
Hast du nicht? Hast du auch bei Watch Ever übrigens nicht?
Ja, das stimmt.
Ich wollte bei Watch Ever mal so die Empfehlung meiner Freunde und dann stelle ich fest, dass von meinen Facebook-Freunden genau einer, nämlich der Kollege vom Nerd Talk, seinen Account da connected hat und dann sehe ich da immer nur die Empfehlungen von ihm.
Ja, aber weißt du, was du bei mir sehen würdest?
Die ganzen Pornos, die du anklickst.
Nee, Desperate Housewives. Jenny guckt gerade Desperate Housewives.
Deswegen, so ein bisschen. Ja. Das ist wie mit diesem, wenn du Geburtstagsgeschenke für andere Leute bei Amazon bestellst.
Fürchterlich.
Dann versaut dir deine Amazon-Empfehlung.
Ja.
Kriegst du dann
dauernd. Was soll ich kaufen? Nee, geh mir weg.
Genau, irgendwo versehentlich eine Truckstop-CD bestellt und dann danach, hier, Country-Musik, nein. Country-Musik, nein. Wie
denn das?
Ja.
Ich habe mal einen Zestenreißer bei Amazon bestellt, da kriegst du auch dann absurde Sachen plötzlich vorgestellt.
Das Schönste finde ich immer, wenn du einen Zestenreißer, also ich sage jetzt nur ein Beispiel, bestellst und danach kriegst du noch andere Zestenreißer vorgestellt, weil die aus der gleichen Produkt kommen, dann denkst du dir so, ja, wozu? Ich habe jetzt einen Zestenreißer. Ihr wisst auch, dass ich einen habe.
Genau.
Warum? Wie viel soll ich denn benutzen? Ich habe nur zwei Hände.
Ja. Ich habe da, glaube ich, drei gekauft, weil die so gut waren und
auf 20
Euro kommen müsste.
Die glauben jetzt, dass du einfach dauernd Zestenreißer kaufst, weil du so ein großer Zestenreißer-Fan bist. Oder dass du die dauernd ruinierst oder so, keine Ahnung.
Ja. Nee, der Martin ist der. Ach nee, der ruiniert sich die Hände damit. So war das, ja.
Genau, Martin ruiniert nicht den Zestenreißer, sondern seinen kleinen Finger.
Wo wir gerade bei Amazon sind.
Ja, jetzt kommt's.
Meine letzte Amazon-Bestellung war die überarbeitete Variante der Patentrilogie.
Aha,
Digital Remastered. Genau, von hier dem Mr. Francis Ford himself.
Ich sehe.
Also der hat
eben remastered? Noch, sind da neue Szenen drin oder ist einfach nur optisch hübscher?
Die haben es halt wahrscheinlich nochmal digital abgetastet. Und
jetzt Full HD
oder was? Ja, genau. Blu-ray, Full HD, volles Rohr. Und den habe ich letzte Woche geguckt, wo wir direkt zum zweiten Film kommen, den wir heute besprechen werden. Der Pate. Ja. Willst du einen Marker machen oder findest du später?
Zack, Marker gemacht.
Ja. Der Pate.
Der Pate.
Muss man da noch erklären, worum es geht?
Nee, muss man nicht.
Es geht um New Yorker Mafia-Familien und wie es...
Und Don Corleone.
Don Corleone, wie es denen ergeht und...
Wie es so läuft in der Mafia. Das ist ja nicht so einfach.
Ja.
Da hat es ja so Riten und...
Regeln,
genau. Das ist ja...
Genau. Luca Brasi schwimmt bei den Fischen.
Richtig. Und der berühmte Angebot, das man nicht abschlagen kann.
Genau, das sagen sie auch erstaunlich oft. Also es war so, ich hatte so in Erinnerung, dass das
an einer Stelle
kommt und dann kam es relativ oft. Und dann der Lieblingssatz von Martin, es gibt Dinge, die getan werden müssen und man tut sie, auf Seite 148 im Buch, der ist halt komplett gar nicht drin.
Echt? Im Film nicht drin?
Nee, ist nicht drin. Ich war ganz erstaunt. So, oh, jetzt, Achtung, jetzt gleich sagt Tom Hagen, gleich. Geht da los. Was? Moment.
Ja, ich habe mal das Hörbuch gehört. Das wird von dem, also die Version, die ich gehört habe, wahrscheinlich gibt es mehrere, keine Ahnung. Die wird von dem Synchronsprecher gelesen, der Robert De Niro normalerweise spricht.
Okay.
Und das ist ja, also diese Stimme schon, ja, diesem Synchronsprecher ist schon Mafia in sich irgendwie.
Ja, ja, ja.
Und deshalb Das kann ich sehr empfehlen. Da war das dann am Ende auch so, dass wir nach 20 Stunden Fahrt im Urlaub angekommen sind, also schon ein paar Jahre her. Und dann vor Ort, endlich im Urlaub, endlich am Meer, aber die 10 Minuten, die die CD noch läuft, müssen wir noch im Auto sitzen bleiben, weil wir können jetzt nicht einfach aussteigen und Urlaub anfangen, ohne das zu Ende gehört zu haben. Und dann,
cool.
Also, ist ein schönes Audiobuch. Also, ist ja ein tolles Buch halt einfach.
Auch. Ja, ja, also.
Ja, und gibt einem das nochmal was, wenn man das jetzt nochmal guckt?
Ich war total begeistert. Also zum einen sieht es so toll aus. Es ist so, ja, als wäre jemand in meinen Fernseher reingekrabbelt und hätte von hinten mal so die Platte poliert.
Die Scheibe geputzt.
Ist ja wirklich ganz klar, so ganz sauber.
An dir vorbei auf meinen Fernseher gucke, sehe ich auch, dass ich mal die Fingerabdrücke da runter machen muss.
Ja gut, aber das sieht man nur, weil die Sonne schräg drauf steht. Das.
Ja.
Setz dich einfach nicht mehr dahin.
Gut, ist eine gute Idee. Dein Handy macht hier gerade Sachen.
Ja, ja, das hat vibriert. Ja, und es macht einfach, also den Paten, wenn man muss halt Gangsterfilme mögen oder Mafiafilme. Klar, ja. Sonst kann man nicht viel damit anfangen. Aber der ist halt, der ist von 1970?
Na, 71?
Ich hab keine 70, Ahnung. 71, sowas?
Ja. Ich finde das mal raus, während du weiterredest.
Ja. Und ist halt trotzdem noch sehr aktuell. Also er ist am Anfang, fängt dann langsam an. Also die Erzählweise, wie da erzählt wird, das ist anfangs recht langsam. Also da war die Jenny auch so, ja, da ist ja jetzt noch nicht so viel passiert. Aber dann nimmt er immer mehr Fahrt auf und dann passiert was und dann stirbt hier wieder einer und dann geht da einer raus. Aber der kann doch jetzt nicht, das ist doch einer von... Und es gehen halt auch echt genügend Leute drauf, wo man denkt so, naja gut, die sind ja jetzt wichtig dafür. Die sollten ja eigentlich auch mal im Leben bleiben. Und ja, also...
Nicht schlecht, 1972. Gut geschätzt. Ja, das stimmt. Die Leute, die dann so sterben zwischendurch, das ist schon...
Genau, die sind dann zack, weg und hier und ja, also ja, ich möchte nicht sagen, nein, kein Feel-Good-Movie. Und es ist halt immer spannend.
Das stimmt. Hast du jetzt die anderen beiden hast noch vor dir? Schaust du die jetzt auch noch? Hast du die irgendwie Trilogiebox gekauft?
Genau. Ja. Trilogiebox und da ist auch noch eine Bonus-DVD drin.
Was da drauf?
Komplette? Weiß ich nicht. Oder Blu-ray mit.
Bonus-Disc, sagen wir einfach.
Ja, genau. Mit allen möglichen Interviews und Behind-the-Scenes und Trailer und Gedöns und so weiter. Aber die will ich eigentlich erst dann in Ruhe schauen, wenn ich alle drei. Ich habe zwar alle drei schon gesehen, aber trotzdem möchte ich die dann irgendwie nochmal, also möchte ich sie jetzt in Ruhe schauen. Was auch sehr schön ist, ich habe vor ein paar Jahren gab es auch mal ein Mafia-Spiel oder der Pate als so eine fast Open-World-Spiel.
Ja, aber das war nicht so gut, oder? Ich hatte immer das Gefühl, dass das so im Vergleich zu Mafia, was es ja auch als Spiel, also das gab ja ein Spiel, was Mafia hieß, gab ja auch zwei Teile von, glaube ich.
Ja.
Oder sogar drei. Nee, ich glaube zwei. Hatte ich immer das Gefühl, dass das Pate-Spiel zwar der offizielle Franchise war sozusagen, aber das Mafia-Spiel irgendwie das atmosphärisch dichtere und bessere war.
Mhm.
Oder würdest du...
Ich habe es jedenfalls gut in Erinnerung und hatte jetzt, als ich das geschaut habe, den Paten, ganz oft den Eindruck, oh ja, das kennst du, hier bist du schon mal lang gefahren und ach ja, hier warst du auch.
Was kann das Mafia-Spiel ohne den offiziellen...
Ist halt die Frage, wenn die Häuser nachbauen...
Ja, aber die können natürlich diese Geschichtselemente nicht verwenden. Aber ich hatte bei Mafia immer das Gefühl, dass das atmosphärisch so die integriertere, echtere Mafia-Experience bringt, wenn du dann da irgendwie in die Pizzeria fährst, den Chef, und dann wird da angegriffen und das ist die Riesenschießerei und so. Da hast du so dieses...
Da musst du doch dann noch so Geschäft übernehmen und so ein Quatsch,
ja,
gell?
Ja, genau.
Ja. Das war super. Ja, nee, aber also der Pate kann ich wirklich sehr empfehlen. Ein spannender Film, immer noch auf der Höhe der Zeit. Also es ist immer noch ein aktueller Film.
Sehr gut.
Ja, 10 Punkte. Also
10 Punkte.
Finde ich, kann man nichts.
Ist ja auch, glaube ich,
Platz 2.
Der IMDb hat er 9,2.
Ja.
Echt, ist er da Platz 2?
Ja.
Kann ich das in dieser App irgendwie sehen?
Keine Ahnung, ja. Geht. Ja. Der Pate 2 ist Platz 3. Der Pate 2 ist ja der einzige Fortsetzungsfilm, der auch einen Oscar gekriegt hat.
Ist das so?
Ja, unnützes Filmwissen. Irgendwann muss ich auch mal ein bisschen auftrumpfen.
Ja, das ist gut.
Ja.
Einzige Fortsetzung, die näher. Okay. Das ist auch so ein
Effekt. Also, Herr der Ringe 3 hat viel abgeräumt, aber da haben nur die Vorgänger nichts gekriegt. Außer die Technik Oscars.
Ich finde das immer witzig, dass das bei, das haben wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert, so Computerspiele, da sind die Fortsetzungen oft besser.
Ja.
Und Filme ist es eigentlich fast immer, also bis auf wenige Ausnahmen, so ja. Fortsetzungen, yeah. So, aber bei Computerspielen kannst du fast immer sagen, wenn irgendwie StarCraft 2 kommt, dann ist das krasser, besser, weiter als 1.
Wir beide müssen das ja auch, das habt ihr letzte Woche ja ausgiebig thematisiert, wir beide müssen das ja auch immer sofort spielen und den Christoph spielt das dann in 4 Jahren.
Wir müssen den Christoph jetzt trotzdem dazu kriegen, GTA sofort zu spielen, weil
er muss in unsere Hood.
Er muss in unsere Crew eintreten.
Ach, Crew. Ich dachte, ja. Hood.
Nee, ich glaube, Hood ist, wer wenn San Andreas damals eine Online-Modus gehabt hätte. Jetzt ist ja.
Da machen wir
Sneakpoint-Crew. Meth-Küche. Und in unsere Vinewood Hills reichen Combo. Keine Ahnung, wie die es nennen.
Ich bin sehr gespannt, wie es online
welchen ist. Welchen von den drei Charakteren spielst du am liebsten?
Ich habe immer, wenn ich zu Trevor schalte, ein bisschen Angst.
Ja,
das ist weil so. Neulich bin ich auf dem Hausdach aufgewacht und bin nicht runtergekommen. Also ich musste irgendwo runterspringen und habe mir dann auch gleich mal wehgetan, wie auch immer der da hochgekommen ist. Er saß da oben, wirft mit einer Bierflasche nach irgendwas und oh, dann musste ich da erstmal wieder runter.
Ja, da passieren oft so Dinge, wo man denkt so, hä? Was? Und ja. Diese eine Mission, wo dann irgendwie du schaltest in die Mission rein und was macht er? Hängt hinter einer Mülltonne und scheißt. Und du musst dir das an, also du siehst es nicht, aber du musst halt die Geräusche anhören und siehst seinen Kopf dabei so vor. Und ich so, muss das jetzt sein?
Ja.
Ja, und.
Nee, ich spiele eigentlich spiele ich am liebsten Michael, glaube ich.
Ja, ich auch.
Das ist irgendwie.
So, mit dem kann man sich am besten identifizieren, finde ich. Also ich zumindest kann das. Also nicht, weil ich jetzt so viel Geld habe wie er, aber. So irgendwie habe ich das Gefühl, der ist so der klassische Gangster aus den Filmen, wo man das Gefühl hat,
genau.
So einen Typen wie den habe ich schon in ganz vielen Filmen gesehen und ich weiß, wie die ticken und ich weiß, was die so für Probleme haben.
Den mögen wir und so weiter.
Ja, genau. Ja. Und eigentlich, der ist ein böser Mensch, aber eigentlich ist der irgendwie einer von den guten Bösen. Ja. Und ja. Und Trevor ist tatsächlich...
Das ist immer, dann passiert irgendwas und dann...
Ja, gut. Aber die Unterhaltung nach der Folterszene, ich wäre fast vom Sofa gefallen. Das ist so bitterböse. Aber irgendwie auch, das braucht man an der Stelle dann auch nach dieser Szene. Also,
ja, schon.
Ja, gut, genug GTA-Talk. Wir sollen ja jetzt Dark Souls spielen, hat der Manu in den Kommentaren geschrieben.
Ja.
Ich habe mir die Zusammenfassung von Dark Souls auf Wikipedia durchgelesen und bin in einen narkoleptischen Anfall gefallen. Ist halt wieder so Fantasy-Zeug. So, Gan. Irgendwelche apokalyptischen Reiter reiten von links nach rechts durchs Bild und ich muss dann irgendwas aufräumen oder so, keine Ahnung.
Oh, das glaube ich ja nichts für mich. Ich fürchte.
Es ist das gleiche.
Da eine Demo von?
Oh, keine Ahnung. Ich habe jetzt die Demo von FIFA Soccer 2014 installiert. Das ist. Da kann man spielen.
Ja, gut.
Aber wahrscheinlich bin jetzt wieder in den Kommentaren die ganzen Pro Evolution Soccer Apologeten hier rausspringen und mich prügeln wollen. Aber nein, ich bin ein FIFA-Kind. Schon immer gewesen. Ich habe mir auch die Demo von Pro Evolution Soccer runtergeladen und habe die auch gespielt. Aber es tut mir leid, wenn ich schon das Hauptmenü sehe, das ist so krätze hässlich, dann brauche ich das Spiel gar nicht mehr anklicken. Also ich habe es dann angeklickt, aber nee. Aber gut, machen wir die Diskussion nicht auch noch auf. Wir sind ja kein Spiele-Podcast.
Nee.
Obwohl wir in letzter Zeit einfach waren. Ein bisschen.
Ja, aber das ist,
Das ist ein Ausnahmezustand.
Ja.
Fünf Jahre haben wir auf das Ding gewartet.
Ja. Wie oft spielst du?
Wie oft?
Ja.
Ja, das ist ja jetzt Statistikverzerrung. Das ist ja gerade erst erschienen.
Ja, genau. Aber ist ja egal. Moment, jetzt
im Moment.
Der heiße Scheiß ist.
Jeden zweiten Abend, aber dann. Also, wenn ich anfange zu spielen, dann spiele ich meist 2-3 Stunden.
Ja.
Aber ich spiele nicht jeden Abend im Moment.
Ja.
Also, es kommt durchaus auch vor, dass ich dann sage, wenn ich das jetzt anfange, dann sind es wieder 3 Stunden und dann denke ich mir, dann fange ich halt sinnvollerweise einfach nicht an. Weil ich weiß, wenn ich anfange, dann wären es 3 Stunden.
Ja, du musst mal anfangen und dir einen Drink machen und dann spielen und dann noch einen und dann einen Gin Tonic trinken. Das ist echt sehr unterhaltsam, weil dann merkt man auch, wie Alkohol sich auf Autofahrfähigkeiten auswirkt.
Ich habe mal mit dem Christoph und ein paar Freundinnen, da haben wir mal einen Wii-Abend gemacht. Und haben dabei auch Cocktails gemacht und getrunken. Und das ist besonders lustig, weil die Wii mit ihren Bewegungsspielen ja noch sehr viel mehr als Spiele, wo du nur die Finger benutzen musst. Auch so Sachen mit diesem Balanceboard, wo du dann draufstehen musst und musst irgendwie Dinge, die deine Balance erfordern, steuern. Die bringt das halt offensiv zum Vorschein, wenn du dann auch wenn das dann einfach in Punkte, in konkrete Zahlen gegossen wird und du am Anfang des Abends irgendwie in Spiel XY 1730 Punkte gemacht hast und das trägt sich dann in die Highscore-Liste ein und du am Ende des Abends dein Bestes gibst und du kommst nicht mal mehr an die 1000 ran. Und einfach dann denkst, aber ich bin doch so gut, das fühlt sich auch so an. Du denkst dir, ja, das war wirklich ein guter Durchgang. Und dann kommt die Endabrechnung und ich so, ist nicht mal die Hälfte der Punktzahl von am Anfang des Abends. Und dabei habe ich ja jetzt viel mehr Übung.
Ja, klar.
Du bist halt einfach betrunken und du glaubst, dass du toll bist, aber die Zahlen lügen ja an der Stelle nicht. Und
ähnlich gut funktioniert das auch mit Band Hero.
Das habe ich noch nie gespielt.
Nee, muss man vorbeikommen.
Ja.
Ach, Schlagzeug und...
Du hast alles da?
Ja, also die Jenny hat es alles da,
ja. Cool. Ja, das wusste ich nicht, dass du das hast. Ja, dann kommen wir vorbei. Das
ist witzig. Müssen wir mal schön machen, wir mal einen gepflegten Abend. Dann machen wir einfach die Fernsehmusik aus und nehmen dann uns auf, wie wir...
Das klingt bestimmt schrecklich.
Das ist super, ja, das machen wir.
Ja, wir legen uns die Fernsehmusik auf die Kopfhörer
genau.
Und stellen so ein Aufnahmegerät in die Mitte vom Raum, was nur die Geräusche
ist. Ja. Das
ist eine Top-Idee.
Ich glaube, unsere Hörer möchten genau in der Situation, dass wir mehr aufnehmen.
Ich glaube nicht.
Liebe Hörer, wie wollt ihr denn aufgenommen werden? Nee, Quatsch.
Hast du getrunken, sag mal?
Nein.
Ich habe dir doch hier nur Limo gegeben.
Ja. Ich habe hier fantastisches Mischmasch aus Hamburg. Cola Orangenlimonade. Ja.
Zahlen die uns irgendwas für dieses Endorsement?
Nee, gar nicht.
Okay, gut.
Nee, bisher nicht.
Bisher nicht. Liebe Firma Fritz Cola.
Ach, Fritz Cola. Jetzt hast du aber Werbung gemacht. Ich habe nur Mischmasch gesagt.
Naja, das
hätte ja auch Matsch sein können.
Mischmatsch.
Ja, so. Aber gut, ich muss jetzt hier
Schabernack, los. Der Herr Giesbert muss nach Aschaffenburg.
Ja.
Und
muss Gläser holen.
Wir vertagen uns in die nächste Woche.
Ja, nee, aber mögt ihr das, wenn wir von unterwegs aufnehmen, wenn wir da irgendwo anderes
dazu? Meinst jetzt den Podcast oder unsere Audioboos? Die Audioboos, da haben wir schon länger nichts mehr gemacht.
Ja. Audioboos habe ich manchmal das Gefühl, dass sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesendet werden.
Schon egal. Hauptsache
gut, das hatte ich am Anfang bei unserem Podcast auch.
Das ist richtig.
War wahrscheinlich auch so.
Die Hörer könnten mal wieder Audioboos schicken.
Das wäre schön, ja.
Einfach auf Audioboo was senden und das Tag Sneakpot dranhängen. Dann kriegen wir das.
Ja.
Und dann senden wir es vielleicht auch.
Tech also, ist dieses Rautenzeichen. Ich muss genau. Es dazu sagen.
Ja, das weiß doch diese Twitter-Audience hier. Kennt sich doch aus. Ja, macht das mal. Wenn ihr einen Audiokommentar senden wollt, entweder schickt ihr uns ein MP3 per E-Mail oder ihr Audioboot das einfach. Ja, so. Du musst auf die Autobahn.
Vielleicht können unsere Hörer aufnehmen, während sie GTA zocken.
Da aber ist auch dann Thema-Musik drin.
Oh ja, das Böse.
Stimmt, es ist eine Menge Songs drin, die man kennt.
Ja, ist auch also,
das
gut.
Ist eine Menge lizenzierte Musik, ja. Das ist cool. Ja. Manchmal läuft dann so ein Song im Radio, wo du denkst so, ach ja, es war alt, aber irgendwie cool. Und dann drehst du es auf. Und so. Ich höre mal den Reggae-Sender.
Ja, habe ich am Anfang auch sehr viel gehört.
Und dann natürlich Chatterbox.
Ja, gut.
Das ist einfach
großartig. Ja. Und wie die Nachrichten reingebaut sind. Das ist so gut mittlerweile.
Und die Werbung. Also es sind teilweise Werbespots drin. Da haut's dich weg, wenn du da. Manchmal muss ich einfach anhalten, damit der Motorsound nicht so laut ist, damit ich der Werbung zuhören kann. Weil das ist so absurd, was die da anreißen.
Wenn dann jemand anruft, das nervt am meisten.
Ja, das stimmt.
Ist gerade ins Auto gesprungen, dann kommt irgendwas Lustiges und dann ruft noch jemand an und. Ah. Gut. So, jetzt aber hier, Ende.
Ende. Schluss.
Schluss.
Tschüss.
Tschüss. Werner Reinke hat wahrscheinlich so eine Fisselstimme wie Annette Louisanne.
Vielleicht, wer weiß das so genau. Ja.
Ich muss das kurz twittern. Nein.